Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Danke fürs Kommen. Wir sind nicht so viele, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen leiser sprechen, oder? Wie ist es so hinten? Können Sie mich so gut verstehen? Hey, jetzt irgendwie gemütlicher. Gut. Kapitel 11. Vektorräume mit Formen. Da passiert jetzt nochmal richtig was. Es ist das letzte Kapitel, das inhaltlich relevant ist für die Prüfung am Ende. Und es ist ein Kapitel, in dem wir ganz viel Kram zusammenwerfen, den wir bisher kennengelernt haben und wo wir ab und zu Bezüge herstellen in andere Bereiche der Mathematik. Sie werden also manchmal Dinge sehen, die ein bisschen geometrisch angehaucht sind oder analytisch angehaucht. Und in späteren Veranstaltungen werden Sie dann hoffentlich sich erinnern und Begriffe wiedererkennen. Wenn es dann also heißt Skalarprodukt, Orthogonalbasis, Spiegelung, Hauptachsentransformation. Ganz viel von dem Zeug passiert jetzt, in Kapitel 11. Beginnen wir mit einer neuen Generalvoraussetzung. Bilinearform. Und Bilinearformen kommen so in mehreren Geschmacksrichtungen. Es gibt die, bei denen die Rechenregel ganz einfach ist. Die verhalten sich im Prinzip linear, so wie wir das kennen von Vektorraumhomomorphismen. Durch die Bank, man muss nicht aufpassen. Und dann gibt es die, bei denen noch so eine Anpassung passiert mit einem sogenannten Körperautomorphismus. Der Körperautomorphismus bezieht sich auf den Körper K, der allem zugrunde liegt. Und ein Automorphismus ist da nichts anderes als sonst. Eine bijektive Abbildung des mathematischen Objekts in sich selbst, die Struktur erhalten muss. Das ist das, was wir als Automorphismus kennen. Und bei einem Körper heißt das, dass es eine Abbildung des Körpers in sich selbst, die bijektiv ist und gleichzeitig die Körperstruktur erhält. Das heißt, es ist ein Ringhomomorphismus. Das schreiben wir einmal hin, damit wir die ganze Situation haben. Dann brauchen es nicht, also wissen es alle. Was ist ein Ringhomomorphismus? Was muss ich nachprüfen? Oh, ist heute nicht so ein interaktiver Tag? Das ist in Ordnung, das darf mal sein. Sie waren in letzter Zeit trotz Stress sehr interaktiv und ich fand das super. Kann sie heute auch ein bisschen Ruhe lassen. Was war das? Haben Sie das auch gehört? Zweiter Versuch, Ringhomomorphismus? Ja.
Das ist egal, ob die Abbildung und dann Verknüpfung, wenn erst Verknüpfung und dann Abbildung.
bei einem Ring? Um welche Verknüpfung geht es? Genau, das heißt, wir müssen zweimal nachprüfen, einmal für Addition, einmal für Multiplikation. Dankeschön.
das heißt, ich bekomme a minus di mal c minus di. Wir können auch nochmal überprüfen, wenn wir wieder zurückrechnen, dass hier auch das mit den Vorzeichen passt. Die meisten sehen wir, hier müssen wir mal kurz gucken. Minus b mal minus d ist zwar b mal d, aber durch das i Quadrat kommt wieder minus 1 rein und deswegen stimmt das mit denen da oben überein. Naja, und das ist a plus bi Sigma mal c plus bi Sigma. Das ist also ein Beispiel für einen Körperautomorphismus von c. Das ist einer, der auch gut anschaulich zu verstehen ist, wenn Sie sich die Gaußschen Zahlenebene vorstellen, dann können Sie sich geometrisch vorstellen, was die komplexe Kombination macht. Das Ding heißt komplexe Konjugation. Und Sie sehen das ja auch nicht zum ersten Mal. Jetzt kommt noch ein Beispiel für einen endlichen Körper. Ist da ein Puller oder sowas? Ja. Einen Körper mit drei Elementen betrachten. Wir kennen so einen Körper, wir nehmen nämlich den Ring Z modulo 3 mal Z. Das ist ein Körper mit drei Elementen. Jetzt möchte ich nicht die ganze Zeit solche Restklassen modulo 3 mal Z hinschreiben, das heißt, ich gebe den Körperelementen einfach wieder ganz normalen Namen, A, B, C, sonst was. Und wir merken uns, mit denen kann man rechnen, so wie mit 0, 1 und minus 1. Das ist die Vorstellung, die dahinter steckt. Das heißt, 1 plus 1 ist das gleiche wie minus 1. In diesem Körper. Und wenn Sie die Rechnung konkret nachvollziehen wollen, dann können Sie das in Z modulo 3 Z machen, deswegen schreibe ich das dahin. Und jetzt kommt wieder eine Abbildung. Potenz heben. Und in die Potenz heben ist jetzt so gemeint, wie man es auch sonst macht. Man multipliziert so oft, wie der Exponent das angibt, das Element mit sich selbst.
Das heißt, für alle a sei a abgebildet mit Sigma das gleiche wie a mit 3. Und ich schreibe hier mal hin, das heißt a mal a mal a. Das ist im Körper definiert. Und ich muss keine Klammern setzen, weil ich das assoziative Gesetz habe. Okay. Ich behaupte, dass das ein Körperautomorphismus ist von K. Okay, Bijektivität, das einzige, also 0 geht auf 0 und 0 ist auch das einzige Element, was auf 0 abgebildet wird. 1 geht auf 1 und ist auch das einzige Element, was auf 1 abgebildet wird. Und das, was ich jetzt minus 1 genannt habe, geht auf minus 1 und ist auch das einzige Element, was auf minus 1 abgebildet wird. Das ist so klein, dass man einfach nachgucken kann. Kann man sich noch anders überlegen, aber jetzt haben wir es einfach mal so ganz niedlich zu Fuß gemacht. Als nächstes überlegen wir uns die Homomorphie-Eigenschaft. Und da passiert jetzt etwas, was man so nicht erwartet und was auch in unendlichen Körpern so nicht passiert. Jedenfalls nicht in denen, mit denen wir jetzt immer so arbeiten, Q, R oder C, in anderen teilweise durchaus schon. Jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft. Alle A und B plus K. Was haben wir? Naja, A plus B, abgebildet mit Sigma, ist nach Definition A plus B 3. Wenn wir es ausrechnen, dann haben wir jetzt im Kopf wahrscheinlich so eine binomische Formel. A3 plus 3 mal A Quadrat mal B plus 3 mal A mal B Quadrat plus B Quadrat. Naja, sowas wie 3 Jedes Element dort hat die Eigenschaft, dass wenn man es dreimal zu sich selbst, also wenn man es dreimal hinschreibt und addiert, wollten Sie das sagen?
Ja.
Ja, erklären Sie ruhig.
Ja, also der mittlere Teil fällt weg, weil wir.
Ja, weil er immer dreimal dasselbe steht.
Genau. Also das addiert sich halt immer zu Null auf.
Genau. Das liegt daran, dass es in einem Körper mit drei Elementen einfach so ist. 0 plus 0 plus 0 ist 0, 1 plus 1 plus 1 ist 0 und minus 1 plus minus 1 plus minus 1 ist auch 0. Liegt einfach daran, dass es da nur drei Elemente gibt und ansonsten funktionieren die Verknüpfungstabellen nicht. In der Algebra, wenn wir über die Charakteristik von Körpern sprechen, dann sehen wir noch viel genauer, was da los ist. Für den Moment sage ich einfach nur, naja, hat nur drei Elemente, dreimal das gleiche zu sich selbst addiert ist 0, also fällt es da weg. Kommt dann tatsächlich raus, A und Sigma plus B und Sigma. Und sowas wäre in den reellen Zahlen oder so völlig quatschig. Und die Multiplikation ist klar, da funktioniert alles so, wie wir denken. A mal B angebildet Sigma ist A mal B in Klammern 3. Das heißt, ich schreibe jetzt A mal B 3 mal hin und multipliziere. Dann benutze ich das in einem Körper, wie wir das Kommutativgesetz für die Multiplikation haben. Das heißt, aus diesem A mal B mal A mal B mal A mal B wird durch Umstellen, und das darf ich hier, das dürfen wir ja nicht immer, aber in Körpern bei der Multiplikation halt schon, dann steht da A hoch 3 mal B hoch 3 und das ist A hoch Sigma mal B hoch Sigma. Fertig ist die Homomorphie-Eigenschaft, fertig ist der Körperautomatismus. Das kann man verallgemeinern. Jeder Körper, dessen Anzahl von Elementen eine Primzahl ist, auch das sehen wir irgendwann, wenn Sie Lust haben, spätestens in der Galois-Theorie, hat so einen interessanten Körperautomorphismus, der so funktioniert, dass einfach alles in die jede Potenz gehören wird. In einem größeren Körper müsste man da mehr überlegen, deswegen machen wir dann ja später Theorie zu Körpern, zu endlichen Körpern und überlegen uns, dass dieser Trick viel allgemeiner funktioniert. Da brauchen wir den Begriff der Charakteristik. Gut, ich zeige Ihnen das, damit Sie nicht die ganze Zeit immer nur an unendliche Körper denken und damit Sie auch mal einen Körperautomatismus gesehen haben, der ein bisschen anders ist als das, was man sonst so kennt. Prinzipiell finde ich es viel schwieriger, sich Beispiele für Körperautomatismen einfallen zu lassen, als Beispiele für irgendwelche Homomorphismen von zum Beispiel einem Ring in einen Ring. Was für Fragen haben Sie dazu? Dann können wir jetzt definieren, was eine Bilinearform ist. Und dann schauen wir uns gleich ein Beispiel an. Ich kann ja schon mal den Beamer starten, mal gucken, ob der heute Lust hat. Eine App blinkt jedenfalls vertrauenserweckend. Wir haben unsere Voraussetzung und einen festgewählten Körperautomatismus. Jetzt kommt eine Abbildung, die heißt F und die geht von V kreuz V nach K. Das heißt, wir nehmen immer Pärchen von Vektoren und bilden die auf ein Körperelement ab. Und das ist jetzt meine Abbildung, die schreibe ich von links. So eine Abbildung F von V kreuz V nach K heißt Sigma Bilinearform. Und kurz mache ich dann später daraus immer BLF. Komponenten so verhält wie ein Vektorraumhomomorphismus, oder es versucht es jedenfalls. Heißt also, f von v1 plus v2, w, nehme ich w u1, sprich, wenn ich in der ersten Komponente eine Summe stehen habe, dann verträgt f sich damit und man kann das auseinanderziehen. F von v1 u1 plus f von v2 u1. Super. Das heißt, in der ersten Komponente sieht es aus wie ein Vektorraumhomomorphismus. Und in der zweiten Komponente bezüglich der Addition auch. Das heißt, f von v1 u1 plus u2 ist auch dasselbe wie f von v1 u1 plus f von v1 u2. So, da könnte man jetzt also sagen, Linearität bezüglich der Addition, manche Leute nennen das so, oder einfach Verträglichkeit mit der Addition. Jetzt kommt noch die Skalarmultiplikation, deswegen brauchen wir das lange. Und da unterscheidet sich jetzt auf einmal der Eintrag vorne und der Eintrag hinten und deswegen 1,5 und nicht unbedingt 2. Was ist nämlich, wenn ich f von Lambda mal v1 nehme und u1? Na, da geht noch alles gut. Da darf ich Lambda rausziehen. Ich habe f von v1 Lambda mal u1, dann darf ich das Lambda zwar rausziehen, aber ich muss das Lambda manipulieren. Und zwar mit dem Körperautomorphismus. Das heißt, das ist jetzt auf einmal Lambda abgebildet mit Sigma mal f von v1 u1. Nochmal, was haben wir, wenn wir jetzt einen Merksatz formulieren wollen? Eine Sigma-Binärform verhält sich bezüglich der Addition in beiden Komponenten linear, also dem Homomorphismus, verträgt sich mit der Addition. Bezüglich der Skalarmultiplikation verhält es sich in der ersten Komponente unauffällig, in der zweiten Komponente müssen wir den Körperautomorphismus mit ins Spiel nehmen. Das sind die Rechenbögen. Warum das interessant ist, sehen wir später. Jetzt möchte ich erstmal nur noch hinschreiben, dass in dem Spezialfall, wo Sigma die identische Abbildung ist, wir einfach nur Binärform sagen. Dann lassen wir das Sigma weg. Und auch das ist eine Vereinfachung, die ich schon häufig gesehen habe. Leute reden einfach von Binärformen. Und man muss schon aufpassen, um zu sehen, dass da irgendwo noch ein Körperautomorphismus rumläuft. Ich werde mich sehr konzentrieren, damit ich immer dann, wenn das Sigma nicht die identische Abbildung ist, auch wirklich das Sigma dazu sage, damit wir das im Hinterkopf haben und nicht vergessen. Gibt es sowas und wenn ja, warum ist es interessant? Gucken wir mal, ob das zweite hilft hier. Ja, das sieht gut aus. Da kommt was. Beispiel 11.2. Ich zeige Ihnen mal das erste Beispiel, sage zwei Sätze dazu, lasse es kurz auf Sie wirken und wische eine Tafel. Unser Vektorraum ist R3. Das heißt also, dass die Vektoren, mit denen wir arbeiten, schon mal so Triple sind, mit reellen Zahlen als Einträgen. Und jetzt haben wir noch eine Abbildung von V, Kreuz, V irgendwo hin. Das heißt, wir müssen immer zwei solche Triple hinschreiben, um abbilden zu können. Und hier ist ein Beispiel. F macht Folgendes. Die beiden Vektoren werden hingeschrieben und dann wird das Produkt gebildet. Einmal aus dem ersten Eintrag und dem ersten, aus dem zweiten und dem zweiten, aus dem dritten und dem dritten. Und das, was rauskommt, wird summiert. Ich behaupte, dass das eine Bilinearform ist. Da passiert nichts Spannendes. Es gibt kein interessantes Sigma. Sigma ist die identische Abbildung auf R. Und ich behaupte, dass das all die Rechenregeln erfüllt, die da stehen. Wlf1 und Wlf2. Und ich bitte Sie, einmal in sich zu gehen und zu überlegen, warum stimmen diese Rechenregeln, während ich die Tafel wische. wie sieht's aus? Schauen wir uns BLF 1 an und die erste Eigenschaft, das heißt in der ersten Komponente wird addiert. Na, wenn man das bei dieser Rechenvorschrift macht, dann muss man nur das Distributivgesetz in R anwenden und kriegt diese Formel raus. Genauso hinten, wenn ich hinten was addiere, dann stehen in der Summe da halt einfach an der einen Stelle so Summen und das ist wieder das Distributivgesetz in R. Passiert nichts Spannendes. Was ist mit den Skalaren? Na, wenn ich da irgendwo so ein Skalar davor schreibe, dann steht er ja in jeder Komponente. Das heißt, in jedem dieser Faktoren kommt er hier einmal vor. Dann kann ich ihn einfach rausziehen. Und genauso hinten. Das heißt, diese Rechenvorschrift da, die verträgt es sofort mit den Rechenoperationen, die wir hier haben, BLF1 und BLF2 und so fort. Machen wir es ein bisschen interessanter. Achso, vorher sollte ich noch sagen, wie das Ding heißt. Das ist das sogenannte Standard-Skalarprodukt auf R3. Wir lernen später noch ein bisschen allgemeiner, was ein Skalarprodukt ist. Und dann erkennen wir das wieder, sehen, dass es diese Eigenschaften hat. Aber es schadet nicht, wenn Sie das jetzt schon mal gehört haben. Ich habe Ihnen mal Bilder ausgerechnet. Hier habe ich zum Beispiel zwei von den Standardbasisvektoren 1, 0, 0 und 0, 1, 0. Und was passiert? Kommt 0 raus. Dann habe ich zwei andere Vektoren genommen und einfach da mal rumgerechnet. Da kommt 2 raus. Hat erstmal noch keine Anschauung, aber Sie können selber, wenn Sie Lust haben, knobeln, was es für eine Anschauung gibt. Und natürlich gibt es in der nächsten Serie, nächste Woche, dann auch die ersten Aufgaben zum Thema Bilinearform. Und da werde ich auch versuchen, Sie zu ermutigen, ein bisschen geometrisch zu denken. Danke. Das kann man verallgemeinern, weil diese Rechnung, die wir da machen, in jedem Körper funktionieren. Ich kann in jedem Körper, also immer wenn ich K hoch N habe, dann kann ich da die Vektoren so hinschreiben und kann diese Produkte bilden und die aufsummieren. Das funktioniert immer und es werden immer diese Rechenregeln erfüllt sein. Das heißt, das kann ich für jeden Körper K hoch N, für jede natürliche Zahl N machen. Jetzt schauen wir in den Körper C und es kommt zum ersten Mal ein interessanter Körperautomorphismus mit rein, nämlich die komplexe Konjugation. Die heißt wieder Sigma und diesmal manipuliere ich also die Formel ein bisschen. Ich bilde die Produkte aus den Einträgen an der gleichen Stelle und jeweils der zweite Eintrag wird noch mit Sigma abgebildet. Warum verträgt sich das mit unseren Rechenregeln? BLF1 ist wieder die Geschichte mit den Summen, das ist wieder nur das Distributivgesetz, diesmal in C, kein Problem. Was ist mit BLF2? Na, wenn ich in der ersten Komponente ein Skalar dran multipliziere, dann sehe ich das in der Formel daran, dass hier vorne ein Lambda steht. Das heißt, es steht bei jedem Eintrag. Das heißt, es steht hier bei jedem dieser Leutchen. Dann kann ich es einfach rausziehen. Passiert nichts. Was ist, wenn Lambda hinten steht? Na, wenn Lambda jetzt damit reinkommt, dann passiert es hier in der Formel, dass das mit Sigma mit abgebildet wird. Das heißt, dann verändert sich was. Wenn ich es rausziehe, muss ich also den Körperautomorphismus anwenden. Das ist wieder unsere Rechnung. Na, das ist halt, das heißt auch wieder Standard-Skalarprodukt, denn die Art und Weise, wie man da rechnet, ist ja die gleiche. Diesmal halt auf C hoch N, nicht auf R hoch N. Und auch hier habe ich wieder ein Beispiel ausgerechnet, nur damit wir mal sehen, was passiert. Machen wir es mal langsam und zusammen. Was ist F von diesem Pärchen? Na, ich habe 1 mal I-Komplex konjugiert. Das ist minus I. Das heißt, ich habe 1 mal minus I, das steht dort. Plus I mal 0 komplex konjugiert, das ist aber unspannend. Das heißt, es kommt I mal 0 raus. Das steht dort. Und dann habe ich 0 mal 1 plus I komplex konjugiert. Das heißt, ich habe 0 mal 1 minus I. Das steht hier. Und insgesamt fällt das weg und das fällt weg und nur das kleine minus I bleibt übrig. Was für Fragen? Na dann, muss ich kurz nachdenken, ob ich da jetzt noch irgendwas kommentieren möchte. Solche Begriffe wie Skalarprodukt kommen in anderen Bereichen der Mathematik durchaus mal vor. Stichwort Geometrie, Analysis. Das heißt, Unter anderem deshalb haben wir in diesem Kapitel immer wieder so Querbezüge. Es kommen später noch Resultate, die sehen wirklich analytisch aus. Da werden Sie denken, Sie sind in der falschen Vorlesung. Oder was heißt in der falschen? In einer anderen Vorlesung. Wieso steht diese Frau da vorne und macht mit uns Analysis? Ja. Aber das ist so. Und der Zusammenhang zu den algebraischen Argumenten wird immer wieder klar werden. Jetzt, als nächstes geht es darum, dass wir ähnlich wie bei Homomorphismen ausnutzen wollen, dass wir diese Rechenregeln haben. Denn diese Verträglichkeit mit der Addition der Skalarmultiplikation liegt doch so, als ob es vielleicht wieder ausreicht, wenn man weiß, was auf Basisvektoren passiert und kann dann den Rest ausrechnen über Linearkombinationen. So sieht das doch aus, oder? Wenn das so ist, dann müsste man ja vielleicht nicht immer so eine komplette Abbildungsvorschrift hinschreiben, sondern vielleicht würde ja ausreichen, wenn man die Informationen über Pärchen von Basisvektoren irgendwie geschickt einsammelt. Zum Beispiel in einer Matrix. Vielleicht gibt es ja für Bilinearformen so etwas Ähnliches wie eine Abbildungsmatrix. Na, das ist jetzt die nächste Idee. Und jetzt möchte ich eine Matrix definieren.
Was sie für Einträge hat. Die Einträge heißen jetzt
kommt ihr hin? Kennst du das? Ja?
Zwei.
Gut. Wie haben wir das da abgelöst gemacht? Wir haben ein paar Mal solche Sachen ausgerechnet und uns dann irgendwann überlegt, dass es praktisch wäre, wenn man von einer Basis zur anderen Basis wechseln könnte, ohne dass man ständig von vorne anfängt. Und dementsprechend werden wir auch hier Basiswechsel machen. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Erstmal machen wir uns klar, dass das, was für Abbildungsmatrizen stimmt, dass nämlich, wenn man eine Abbildungsmatriz hat und weiß, auf welche Basis sich das bezieht, dass dann die Abbildung damit vollständig bestimmt ist, das wollen wir jetzt hier auch haben. Im Prinzip ist es klar, weil die Idee die gleiche ist. Man hat es für die Basiselemente und durch lineare Ausdehnung, also durch das Schreiben als Linearkombination und diese Rechenregeln kriegt man dann alles. Aber man muss es noch einmal hinschreiben, um sich wirklich sicher zu sein, dass da nicht unterwegs irgendwas schief geht. Das Prinzip ist das gleiche wie bei Abbildungsmatrizen für Vektorraumhomomorphismen. Danke fürs Nachfragen. Ich mache mal ein bisschen Zeug aus und wische eine Runde. diese Matrix-Einträge da an der Stelle gleich sind.
Beginnen wir also mit sein V und B aus V und wir merken uns, was wir zeigen wollen.
Hin. Da brauchen wir wieder ein bisschen Notation. Die Dimension von V soll n heißen, B hut heißt wieder B1 bis Bn. Dann kann man alles als Linearkombination schreiben. Na, jetzt kann ich, wenn ich das habe, also Namen für meine Basisvektoren, dann kann ich V und W ganz explizit als Linearkombination hinschreiben. Ich gebe den Koeffizienten, die dazugehören, Namen. Lambda 1 bis Lambda n und Delta 1 bis Delta n. Und dann das aufdröseln, das ist ein bisschen anstrengend. Wir machen es mal nacheinander.
Das heißt, wir beginnen mit f1 von v, b und wir ersetzen erstmal nur vorne das v.
Jetzt kommt B. Wir setzen für B ein, was da oben steht. bei Homomorphismen. Man nimmt einfach so eine Darstellung in der Basis, benutzt die Rechenregeln. Einverstanden? Fragen? Dann kommt jetzt die nächste Definition. Und ich muss überlegen, ob ich eine gute Analogie finde. Das Langweiligste, was bei einem Vektorraumhomomorphismus erzählen kann, ist, dass es der Nullhomomorphismus ist, der alles auf Null ist. Aber auch wenn der Kern einfach nur groß ist, ist das schon langweilig im Sinne von, man verliert viel Information bei der Abbildung. Bei solchen Bilinearformen kann es auch passieren, dass sehr viele Vektoren zusammen das Bild Null haben und dass deswegen die Abbildung in gewisser Weise langweilig ist. Man kann das gut finden, nach dem Motto, in der Gramschen Matrix sind viele Nullen, ist vielleicht ganz praktisch. Aber auf jeden Fall braucht man da jetzt irgendeinen Begriff für. Was ist los, wenn viele Vektoren zusammen den Wert 0 haben unter der Linearform oder wenn es Vektoren gibt, die mit allen Vektoren Formwert 0 haben? Der Nullvektor hat das, aber manchmal gibt es halt auch noch andere Vektoren. Genauso wie die 0 immer im Kern liegt, aber manchmal eben auch noch andere Vektoren im Kern. Und das soll in der nächsten Definition eingebunden werden. Das ist die Regularität. So wie immer seien jetzt Sigma ein Automorphismus von K und F eine Sigma-lineare Form auf V. F heißt regulär oder auch nicht ausgeartet, auch das hört man oder liest man. Genau dann, wenn der Nullvektor der einzige Vektor ist, der mit jedem Vektor aus dem Vektorraum den Formwert 0 hat. Analogie, wenn man so möchte, zu Vektorraumhomomorphismen. Wir bekommen wieder die Eigenschaft, dass man gewisse Dinge an den Gramschen Matrizen ablesen kann. Ich versuche mal einen Zusammenhang herzustellen. Wenn Sie an Abbildungsmatrizen denken, dann spielen wir doch immer dieses Spiel, was sehen wir in der Abbildungsmatriz? Und in letzter Zeit haben wir dann immer Eigenwerte und sowas gesucht, aber man kann ja auch mal auf sowas schauen wie Invertierbarkeit. Ist die Abbildungsmatriz invertierbar? Wenn ja, dann ist der Homomorphismus, der dazu gehört, hier. Na, hier kann man jetzt Regularität an der Gramschen Matrix erkennen. Auch das ist Gegenstand des nächsten Satzes. bekommen als Übungsaufgabe, dass 2 gleichwertig zu den anderen beiden Sachen ist. Und der Witz ist, dass sie dann schon als Hilfsmittel benutzen dürfen, dass 1 und 3 gleichwertig sind. Das heißt, sie sollen zeigen, 1 und 2 sind gleichwertig, aber sie dürfen 3 mitbenutzen. Und sie werden gleich sehen, dass diese Sache mit der Matrix echt witzig und hilfreich ist. Ja, gibt es eine Frage? Das ist der Witz. Genau das ist der Witz. In der Definition steht es so und das ist wichtig. So ist es definiert. Das heißt, wenn Sie es nach Definition nachprüfen, müssen Sie es so machen. Der Satz sagt, Sie dürfen es auch andersrum machen. Das ist der Witz. Insofern danke für die Frage. So konnte ich nochmal betonen, dass das genau das ist, worum es geht. Na gut, nehmen wir uns Notation, ja? Was brauchen wir? Na, wir wollen zeigen, 1 und 3 ist gleichwertig, da brauchen wir auf jeden Fall eine geordnete K-Basis. Und wir geben mal der Gramsci Matrix auch ein K. Schreib gleich hin, was wir zeigen. Erstmal wollte ich Notation haben, damit ich dann gleich alles direkt so beginnen kann. Wir zeigen jetzt erst aus 1 folgt 3, dann zeigen wir aus 3 folgt 1 und der Witz ist, dass das wirklich die gleichen Argumente rückwärts sind. Das heißt, aus 1 folgt 3 ist das, wo wir jetzt kurz nachdenken und danach ist dann so, ach so, ja klar. Stichwort in die gleichen Systeme. Toll, dass wir da so viel wissen. Das können wir jetzt hier reinstecken. Gut, beginnen wir mit aus 1 folgt 3. Sei also f regulär. Die Frage ist, wie übersetzen wir diese komische Regularitätsbedingung in irgendwas mit linearen Gleichungssystemen? Das ist die Hauptidee. Und dazu betrachten wir das lineare Gleichungssystem x Stern a gleich 0 Vektor. Die sind invertierbar und das wollen wir zeigen. Das ist in 3 das, was da steht. Aha, das heißt, der Witz ist,
Linie ans Leibniz-System. Wir zeigen, es hat nur eine Lösung. Zack, fertig. Ja, sei also eine Lösung da, nennen wir die mal U. Das ist der Eintrag ganz unten in der ersten Spalte. Gleich 0.
einzige Vektor, der diese Eigenschaft hat, die damit entsteht, ist der Nullvektor. Jetzt ist V der Nullvektor. Das heißt, diese ganzen Lambdas, die wir da benutzen, müssen 0 gewesen sein. Und das heißt, das U, mit dem wir angefangen haben, ist 0. Das heißt, wir haben es tatsächlich jetzt schon geschafft. Der einzige Vektor, der dieses lineare Gleichungssystem da löst, ist der Nullvektor. Und wir haben ja gerade schon gesehen, was der Plan ist. Der Plan geht auf. Dass dann das mit der Invertierbarkeit von Matrizen zu tun hatte. Wenn man jetzt an die Aussage 2 geht, passiert ein bisschen was anderes, aber die Ideen, die Sie hier gesehen haben, die helfen Ihnen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um Feierabend zu machen. Wenn Sie Fragen haben, dann gerne jetzt. Danke fürs Kommen, schönes Wochenende. Nächste Woche werde ich vertreten. Wir sehen uns also erst in ungefähr 10 Tagen. Es ist Wahlleckerfreie Woche.